Friedlich sieht die Wewelsburg an diesem Sommertag aus. Eine Besuchergruppe badet an diesem Junitag in ihrem Anblick. Sie stehen entspannt zusammen, denn hier ist ihr Rückzugsort. Hier können die Männer abschalten und sich auf das besinnen, was sie noch vorhaben. Jeder von ihnen trägt eine Uniform. Nur die beiden Frauen der Runde stehen in ihren luftigen Blusen im Sonnenlicht. Ihr Lachen zieht sich über das ganze Gesicht. Während nur wenige Meter von ihnen entfernt, an einem Gerüst am Nordturm der Wewelsburg, KZ-Häftlinge bei der Zwangsarbeit schwitzen. Auch Reinhard Heydrich genießt diesen Moment des Ausruhens. Denn schon bald wird er mit den anderen SS-Gruppenführern zu neuen gewaltsamen Taten aufbrechen. Es ist 1941 und in wenigen Tagen wird das Deutsche Reich die Sowjetunion überfallen.
Wewelsburg, der Podcast.
Diese Szene entspringt einem Foto, das sich bei mir eingebrannt hat, als ich in der Dauerausstellung Ideologie und Terror der SS unterwegs war. Ich bin Selina Herr aus dem Wewelsburg-Podcast-Team. Und um zu verstehen, wie es hier zu dieser Aufnahme ranghoher SS-Männer gekommen ist, müssen wir zuerst zurück in die Zeit der Weimarer Republik reisen. Und dafür habe ich in dieser Folge Markus Mors zu Gast. Hallo Markus.
Hallo.
Du bist Politologe, Kurator und stellvertretender Leiter des Kreismuseums. Und in der ersten Episode sind wir ja in der Chronik der Wewelsburg gestoppt im 17. Jahrhundert. Wir machen also einen enormen Sprung zum Anfang der 1920er Jahre. Welche Rolle spielte denn die Wewelsburg zu dieser Zeit und vor allem, wem gehörte sie da eigentlich?
Ja, wenn man sozusagen vom 17. Jahrhundert ausgeht, dann ist der nächste Zeitpunkt von Bedeutung der Beginn des 19. Jahrhunderts, als das damalige Fürstbistum Paderborn säkularisiert wurde und das Gebiet mit einigen Zwischenschritten an das Königreich Preußen übergegangen ist. Also das Gebiet des heutigen Hochstifts sozusagen, der Kreise Paderborn und Höxter, wenn man so will. Und damit ist dann eben auch die Wewelsburg in den Besitz des Königreichs Preußen gekommen. Die haben sich im Zuge dieser Landübernahme im Prinzip den wichtigeren und größeren Besitz der Kirche unter den Nagel gerissen, kann man fast sagen. Und dazu gehörte dann eben auch die Wewelsburg. Aber die Preußen haben eigentlich mit der Wewelsburg im 19. Jahrhundert auch nicht viel anfangen können. Sie mussten einen Wohnsitz für den katholischen Pfarrer des Ortes finden. Den haben sie dann im Südflügel der Wewelsburg untergebracht. Und ansonsten hat die Wewelsburg noch eine Weile als Kornspeicher für die Abgaben gedient, die noch aufgrund der früheren Verpflichtungen sozusagen eingeliefert worden sind. Es gibt dann nur noch mal einen Besuch des bekannten preußischen Architekten Schinkel, irgendwann 1833. Der macht sich dann Gedanken darüber, ob man das Ganze nicht in eine romantische Ruine umwandeln kann. Aber daraus ist dann im Prinzip auch nichts geworden. Eine Ruine ist es nicht geworden, aber da sich im Grunde genommen keiner mehr um die Burg wirklich gekümmert hat, ist sie dann mehr und mehr verfallen. Bis dann eben in den 1920er Jahren der damalige Kreis Büren das Gebäude gekauft hat, um es in ein Heimatmuseum und in eine Jugendherberge umzuwandeln.
Mhm. Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Wir wollen jetzt aber einmal kurz noch in diese Zeit eintauchen. Und deswegen hören wir nun unsere Rubrik dazu und lassen uns von Jörg Piron einige der wichtigsten Informationen zur Weimarer Republik erzählen.
1919 wurde der Vertrag von Versailles geschlossen. Darin bürdeten die Siegermächte des Ersten Weltkriegs der jungen Weimarer Republik große Belastungen und Einschränkungen auf. Wie zum Beispiel hohe Reparationszahlungen und die Reduzierung der Reichswehr auf 100.000 Mann. Diese Regelungen wurden als Schmach empfunden. In dem Ziel, sie zu überwinden, waren sich alle politischen Lager in Deutschland einig. Der von außen auferlegten Schwäche wollte man mit Maßnahmen begegnen, die unter anderem ein Heimatgefühl erwecken und die Treue zu Deutschland stärken sollten. Die Absicht der starken, extrem nationalistischen Kräfte war es dabei zugleich, die neue parlamentarische Demokratie zu zerstören. Dagegen war es das Ziel der Parteien, die auf dem Boden der Weimarer Verfassung standen, besonders die Jugendlichen zu loyalen und aktiven Staatsbürgern zu erziehen. Die beiden Zentrumspolitiker und Bührener Landräte, Alois Vogels und Viktor von Solemacher-Antweiler, verbanden eben diese Vorstellungen auch mit der Einrichtung eines Heimatmuseums, einer Jugendherberge und eines kulturellen Versammlungszentrums in der Wewelsburg.
Wir haben gerade schon von ihm gehört. Der Bührener Landrat Dr. Viktor Freiherr von Solemacher-Antweiler bat 1925 bei der Deutschen Nothilfe um eine Finanzspritze, denn er wollte die Pläne seines Vorgängers Dr. Alois Vogels weiter voranbringen. Markus, was genau war denn die Vision dieser beiden?
Die wesentlichen Ideen und Vorstellungen, was die Wewelsburg sein sollte, stammen sicherlich von Dr. Alois Vogels, der als Landrat 1921 nach Büren gekommen ist und der sicherlich ein überzeugter Demokrat gewesen ist. Also das kann man durchaus in dem Zusammenhang nochmal betonen. Das ist in dieser Zeit nicht unbedingt Standard gewesen, dass die Leute wirklich auch inhaltlich gewissermaßen von der Demokratie überzeugt gewesen sind. Bei Vogels ist das sicherlich der Fall gewesen. Und das spielt auch eine Rolle bei seinen Vorstellungen bezüglich der Wewelsburg. Also ich denke mal, dass man da schon sagen kann, dass er die Wewelsburg zu einem Ort machen wollte, an dem man ja sozusagen Demokratie praktisch einüben konnte durch die Möglichkeit zu offenen Diskussionen, durch die Möglichkeit, sich mit verschiedenen unterschiedlichen Menschengruppen gewissermaßen auch zu treffen hier. Das ist sicherlich etwas, was Vogels neben seiner rheinischen Prägung, die da auch noch eine Rolle gespielt hat, hier in Wewelsburg voranbringen wollte.
Die Vision war es, dass die Wewelsburg als Veranstaltungsort für Bildungsangebote und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann. Und diese Kombination hatten sich die Amtsträger ganz genau überlegt. Welche Zielsetzung steckte denn hinter den Plänen der Landräte?
Naja, das Museum, was damals in der Wewelsburg eingerichtet worden ist, heißt ja Heimatmuseum. Und darin steckt ja der Begriff Heimat. Und dieser Heimatbegriff war in den 1920er Jahren ein hochpolitischer Begriff. Und Heimat und die damals entstehende Heimatbewegung spielen da insofern eine Rolle, als sozusagen der Schutz der Heimat, ja, als Ersatz und Vorstufe der Verteidigung des Vaterlandes sozusagen betrachtet worden ist. Und Heimatmuseen in diesem Kontext eben auch eine Rolle spielten, weil man sich immer irgendwie in der Situation gesehen hat, dass sozusagen die bösen Feindmächte die kulturellen Schätze aus Deutschland entführen würden. Und deswegen sollten solche Heimatmuseen dann eben den Schutz dieser Kulturgüter der Region zu gewährleisten.
Du hast von der Heimatbewegung gesprochen, die sehr wichtig gewesen ist während der Weimarer Republik. Und genauso wichtig war doch auch die Jugendbewegung. Ja. Also da gab es auch so einen richtigen Aufschwung während der 20er Jahre. Und das hat auch was damit zu tun, dass hier dann eine Jugendherberge entstanden ist. Erzähl uns doch mal über diese Zeit und vor allen Dingen auch über die Jugendbewegung. Was steckt eigentlich dahinter?
Ja, die Jugendbewegung hat ja sozusagen ihre Ursprünge um die Jahrhundertwende. Stichwort Wandervogel zum Beispiel, bürgerliche Jugendbewegung, die ja viel auch sozusagen mit der Bewegung in der Natur zu tun hat, die sozusagen ein natürliches Leben propagiert hat, die durchaus aber auch sozusagen eine nationale Komponente gehabt hat. Naja, im Grunde genommen wieder Situation der 1920er Jahre. Die wirtschaftliche Situation ist schwierig, die politische Situation umso mehr. Und die Jugend ist gewissermaßen von Seiten der Politik aus gesehen jetzt auch sozusagen ein Wechsel auf die Zukunft gewissermaßen. Also man beschäftigt sich mit der Jugend vor allen Dingen auch, um Deutschland sozusagen wieder im damaligen Sinne nach vorne zu bringen.
Die Jugendbewegung war ja auch eine wichtige Maßnahme gegen Jugendverwahrlosung. Jugendalkoholismus, der auch als Folge der Kriegs- und Nachkriegszeit gilt. Und die Landräte haben sich ja ganz bewusst dazu entschieden, auch auf der Wewelsburg ein Jugendzentrum, eine Jugendherberge einzurichten, weil sie damit nämlich quasi auf die aktuelle Problemlage in der Gesellschaft reagiert haben. Das haben sie ja gemacht, um auch so ein bisschen staatliche Förderung zu bekommen, also nicht ganz uneigennützig gedacht. Am 31. Mai 1925 war es soweit. Nachdem das Heimatmuseum des Kreises und die Jugendherberge eingerichtet waren, konnte die Wewelsburg im Rahmen einer großen Feier an die Öffentlichkeit übergeben werden. Und auch Vogels war eingeladen und bezeichnete die Wewelsburg in seiner Rede als Symbol der Einheit Deutschlands und des Friedens. Das ist ja auch eine Zeit, in der dann viel Besuchsverkehr hier war. Du hast gesagt, viele Verbände waren hier. Wie kann ich mir diese Zeit vorstellen? Ja, wie friedlich ging es denn hier so wirklich zu dieser Zeit?
Naja, man kann schon sagen, dass zwischen 1925 und 1933 oder 1932 die Situation hier schon eine friedliche gewesen ist. Es kamen ja durchaus viele Fremde nach Wewelsburg. Das war ja für so einen Ort, der bis dahin doch relativ abgeschieden von der sonstigen Welt sein Dasein gefristet hat, durchaus eine Herausforderung. Ja, es waren natürlich auch viele katholische Verbände hier. Das passte natürlich dann auch zur katholischen Prägung des Paderborner Landes und Wewelsburgs.
Die Wewelsburg als Kulturzentrum wurde ja auch wirklich gut genutzt. Ja. Ich weiß von Schützenvereinen, die hier irgendwie waren, Gesangsvereine, Lehrverbände, Sportvereine. Also hier war wirklich ordentlich was los und eine ganz bunte Mischung von Menschen, die Wewelsburg auch genutzt haben als Veranstaltungsort. Mhm. Am 6. September 1931 gab es hier eine Kundgebung, und zwar des Friedensbundes deutscher Katholiken. Und der Kreis Büren duldete in der Regel nur unpolitische Zusammenkünfte auf der Wewelsburg und hat da eine Ausnahme gemacht. Und bei dieser Verkündung, da ging es auch um die Aussöhnung von Deutschland und Frankreich. War das was Besonderes tatsächlich?
Das war eine reichsweite Veranstaltung, ja, genau. Und der Friedensbund der deutschen Katholiken war ja eine pazifistische Organisation. Und ja, gut, die Aussöhnung mit Frankreich war in den 20er Jahren schon auch ein allgemein gängiges Thema, wenn man mal ganz von den ganz rechten Nationalisten abgesehen hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon bemerkenswert, dass hier so oft im Lande sich dieses Themas angenommen worden ist mit dieser Tagung. Und insofern ist es halt auch bemerkenswert, dass der Kreis Büren da sein Okay zugegeben hat. Ja.
Ja, nur 3 Jahre, nachdem es diese Kundgebung für den Frieden auf der Wewelsburg gegeben hatte, bekamen sie einen neuen Besitzer. Und der nur eine Reichsmark investieren musste, um sich für die kommenden 100 Jahre einzumieten. Und mit Heinrich Himmler endete dann hier auch die friedliche Zeit. Er war der Reichsführer der Schutzstaffel, und zur SS hören wir jetzt das Wichtigste in Kürze von Jörg Piron.
SS. Die nationalsozialistischen Schutzstaffeln, abgekürzt SS, entstanden 1925 als Leibwache für Adolf Hitler und als Saalschutz für die NSDAP. Als Heinrich Himmler 1929 Reichsführer der SS wurde, bestand die Truppe aus 280 Mann. Im Laufe der nächsten Jahre wuchs die SS personell stark an. Himmler knüpfte die Aufnahme in die Schutzstaffeln an zahlreiche rassistische Kriterien. So entstand eine Organisation, die sich als die weltanschauliche und kriegerische Eliteformation der nationalsozialistischen Bewegung verstehen sollte. Tatsächlich entwickelte sich die SS nach dem Machtantritt Hitlers 1933 zum wichtigsten Organ der nationalsozialistischen Gewalt- und Vernichtungspolitik. Ihre führenden Vertreter maßen sich das Recht zu, immer wieder aufs Neue Menschengruppen als Gegner des Nationalsozialismus zu definieren, in deren Bekämpfung letztlich jedes Mittel erlaubt sei. Spätestens mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs kannte die ideologisch begründete Gewaltausübung durch die SS so gut wie keine Grenzen mehr. In den zahllosen Konzentrationslagern in den von den Deutschen besetzten Ländern und Regionen Europas und im Einsatz an den Fronten fielen ihr bis 1945 Millionen von Menschen zum Opfer. darunter allein 6 Millionen Jüdinnen und Juden.
Markus, wir sind hier eher im ländlichen Raum. Die Frage ist, wie kommt der Reichsführer SS auf die Idee, hier im beschaulichen Wewelsburg sich diese Burg anzueignen?
Ja, die Geschichte fängt im Grunde genommen im Januar 1933 an, also noch vor der sogenannten Machtergreifung, also dem Antritt der Kanzlerschaft durch Adolf Hitler am 30. Januar 1933, weil am 15. Januar noch einmal Landtagswahlen in Lippe stattgefunden haben. Also der heutige Kreis Lippe war damals ein Reichsland mit Landtagswahlen. Das waren 0,04% der Wahlbevölkerung in ganz Deutschland. Aber für die NSDAP waren diese Landtagswahlen von Bedeutung. Man wollte sie sozusagen propagandistisch zu einer Art entscheidendem Schritt auf dem Weg zur Machtergreifung inszenieren. Und Heinrich Himmler war in dieser Zeit eben auch in Lippe unterwegs. Allerdings nicht als Wahlkampfredner, sondern im Grunde genommen in der persönlichen Begleitung von Adolf Hitler. Er hatte also sehr viel Zeit, sich die Gegend anzugucken und hat sich dann eben auch unter anderem die Externsteine und das Hermannsdenkmal angeguckt und hat die dann für sich gewissermaßen als Kennzeichen der germanischen Anführungsstrichen und Kultur, vielleicht auch in Anführungsstrichen, dieser Gegend ja für sich sozusagen wahrgenommen. Und in den abendlichen Gesprächen vor dem Kamin eines regionalen Adelssitzes hat Himmler dann mit seinen NS-Kollegen darüber gesprochen, dass man in diesem angeblichen Kerngebiet des Sachsentums eine Reichsführerschule für die SS einrichten wolle. Das hatte den Hintergrund, also die SS war zu diesem Zeitpunkt noch eine quasi Unterabteilung der SA, also der Sturmabteilung, wollte sich aber schon seit längerer Zeit, im Grunde genommen so lange wie Himmler Reichsführer der SS war, seit 1929, davon emanzipieren. Die SA hatte schon seit 1931 eine Reichsführerschule in München und insofern wollte man eben eine eigene Reichsführerschule zur ideologischen Schulung des Offiziersnachwuchs sozusagen haben. Als er jetzt dieses angebliche sächsische Kernland besucht hatte, war für ihn sozusagen klar, dass das in der Gegend um das Hermannsdenkmal und die Externsteine sein mussten. Und es sollte auch eine Burg oder zumindest ein burgenähnliches Gebäude sein, weil sozusagen in der Vorstellung Heinrich Himmlers seine SS als angebliche Eliteorganisation des Nationalsozialismus sich in der Tradition der mittelalterlichen Ritterorden sehen sollte. Und zu einem Ritterorden gehört dann quasi zwangsläufig eine Burg. Und im November 1933 ist Himmler dann von Nationalsozialisten aus der Region auf die Wewelsburg geführt worden. Die Situation hat sich also für Himmler im November 1933 schon anders dargestellt als noch im Januar oder im Sommer 1933. Also er hat schon einige Machtpositionen sozusagen errungen. Und insofern kann man also schon für diesen Zeitpunkt November 1933 erkennen, dass es zumindest für Himmler persönlich gar nicht mehr so sehr in erster Linie darum ging, hier eine Führerschule zu errichten, sondern dass für Himmler eigentlich von Anfang an, also seit seinem ersten Besuch auf der Wewelsburg, es mehr darauf zulief, hier einen exklusiven, elitären Versammlungsort, zu diesem frühen Zeitpunkt noch etwas allgemein gesprochen, für die Spitzen von Staat, Partei, Wirtschaft und Militär gewissermaßen zu errichten. Auf der anderen Seite war die SS insgesamt in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Diktatur noch nicht so mächtig, dass man gewissermaßen aus eigener Kraft Kreditgeber für dieses Projekt finden konnte. Also man war immer noch darauf angewiesen, dass die Rechnungen über den Schatzmeister der NSDAP abgegolten wurden. Und von daher ist sozusagen in den ersten Jahren dieses Projekt einer Führerschule nach außen hin noch weiter betrieben worden, weil es einfach auch einfacher war, für so ein Projekt öffentliche Fördermittel sozusagen zu bekommen.
Jetzt sind wir ja gerade schon beim Thema Geld. Ich hatte ja schon einleitend gesagt, eine Reichsmark hat Himmler bezahlen müssen. Wie kommt es denn zu diesem doch sehr günstigen Preis, würde ich jetzt mal sagen? Wieso musste der nur so wenig bezahlen?
Ja, die Wewelsburg war ja in diesem Zeitraum seit 1925 im Besitz des Kreises Büren, der dann eben auch für den baulichen Unterhalt zuständig war. Und gerade natürlich in den Jahren nach 1929, also in den Jahren der Weltwirtschaftskrise, war es für diesen doch sehr kleinräumig agrarisch geprägten Kreis Büren immer schwieriger geworden, diese Lasten zu stemmen. Und insofern war man sozusagen von Seiten des Kreises Wewelsburg durchaus angetan, dass jemand kam, der ihnen diese Last abnehmen wollte. Und das ist sicherlich ein Grund, warum man dann in den Mietvertrag diesen symbolischen Preis von einer Reichsmark pro Jahr gesetzt hat.
Also der Kreis begrüßte die Situation jetzt erstmal. Wie sah es denn mit der Bevölkerung aus oder mit dem Zusammenleben hier? Hat Wewelsburg, das Dorf, die SS auch begrüßt und empfangen?
Also begrüßt kann man sicherlich nicht sagen und freudig empfangen wahrscheinlich erst recht nicht. Wewelsburg war zutiefst katholisch, hat noch bei der letzten einigermaßen freien Reichstagswahl im März 1933 mit 2/3 der Stimmen das katholische Zentrum gewählt und ich glaube 14% der Stimmen nur für die NSDAP. Und als dann diese SS-Männer hier hinkamen, wie gesagt, zunächst einmal in dem subjektiven Bewusstsein, hier eine Schule aufzubauen, eine hohe Schule, wie das dann hieß, des nordischen Geistes, gab es sicherlich auch ganz einfache kulturelle Schwierigkeiten. Also es waren dann meistens Leute, die aus Städten kamen, aus Großstädten zum Teil, und die trafen dann hier auf so eine Landbevölkerung. Und da man sich als SS-Mitglied sowieso als etwas Besseres empfunden hat, war das sicherlich ja für die Wewelsburger Bevölkerung in vielen Situationen auch eine ziemliche Provokation, mit diesen SS-Leuten zu tun zu haben. Die haben sich dann schon auch als quasi neuen Herren im Ort aufgeführt. Und von daher war das Verhältnis sicherlich nicht ganz störungsfrei.
Du hast ja schon von den Plänen gesprochen, die sich verändert haben. Quasi je mehr Macht Himmler hatte, desto abstruser, größer wurden auch seine Pläne hier mit Wewelsburg. Und es wäre tatsächlich so gewesen, also es ist nicht dazu gekommen, aber wenn man jetzt nur seine Pläne sich anschaut heute, das Dorf wäre verschwunden. Heutzutage unvorstellbar, aber was genau war seine Vision eigentlich?
Also der Beginn des Zweiten Weltkriegs bedeutete für die Planung hier in Wewelsburg nochmal einen besonderen Einschnitt. Im August 1940 legte der Architekt Hermann Bartels, der also seit 1933 im Grunde genommen hier die Planung für die SS durchführte, einen Plan vor, der vorsah, das gesamte Dorf Wewelsburg in eine kreisrunde Burganlage umzuwandeln mit einem Radius von über 400 Metern. Um den Nordturm herum sollte also eine große Mauer errichtet werden mit 18 Türmen und dergleichen mehr. Und in diesem umrahmten Bereich wollten die dann diverse große Gebäude errichten. Und das hat natürlich auch symbolisch sozusagen Aussagekraft. Also quasi mit dem Beginn des Krieges, das nationalsozialistische Deutschland zu einem quasi grenzenlosen großgermanischen Reich machen sollte, sieht auch die SS gewissermaßen ihren Machtanspruch ins Unermessliche gewissermaßen steigen. Und das sollte sich dann im Grunde genommen architektonisch auch in der Gestaltung von Wewelsburg auswirken oder darin sich zeigen. Und das hätte natürlich dann bedeutet, dass das Dorf, so wie es damals natürlich auch schon bestand, vollständig zerstört worden wäre. Und was sozusagen mit den Wewelsburgern selbst passieren sollte, war da nicht so ganz klar. Himmler hat tatsächlich das Enteignungsrecht bekommen. Aber auf der anderen Seite war natürlich auch klar, dass man sozusagen mit den Wewelsburger Volksgenossen zunächst einmal nicht so umgehen konnte, wie man mit der Bevölkerung in den besetzten Gebieten, vor allen Dingen in Osteuropa, umgehen konnte, nämlich sie einfach sozusagen zu Tode zu bringen, sondern man musste ihnen dann schon auch Angebote machen. Das heißt also, die SS hat den Wewelsburgern angeboten, für ihre Besitzungen hier im Ort selber in östlichen Gebieten größere Höfe bekommen zu können. Darauf sind aber tatsächlich nur 3 Familien aus Wewelsburg eingestiegen, die dann nach Schlesien gezogen sind und dann aber 1945 als dann letzten Endes wieder mittellose Flüchtlinge nach Wewelsburg zurückgekehrt sind.
Himmler hat Gefallen an der Wewelsburg gefunden, weil es war eine Burg und er wollte ja seinen Ritterorden hier irgendwie etablieren. Aber es war ihm noch nicht genug. Das heißt, die Umbauarbeiten waren hier im vollen Gange. Es wurde tatsächlich so ein bisschen versucht, diese Burgatmosphäre noch mehr rauszuarbeiten. Aber eben auch, wie du schon gesagt hattest, es wurden Umbaumaßnahmen vorgenommen, weil er ja hier dieses, eine Art Zentrum auch der neuen Welt errichten wollte. Und ja, wirklich unter brutalen Bedingungen wurden Teile dieser Arbeiten ab 1939 auch von KZ-Häftlingen erledigt. Die Gefangenen wurden aus dem KZ Sachsenhausen nach Wewelsburg verlegt. Und dort wurden sie zuerst in einem provisorischen Lager untergebracht, bevor dann 1941 das KZ Niederhagen als eigenständiges Konzentrationslager entstanden ist. Die genauen Hintergründe dazu werden wir in der nächsten Folge detailliert beleuchten. Und die KZ-Häftlinge mussten auch dann weiter ihre Arbeit verrichten, als im restlichen Reich eigentlich keine Bauten mehr durchgeführt werden durften, weil es herrschte nämlich ein Verbot für nicht kriegswichtige Bauvorhaben. Ja. Hier wurde aber noch ein bisschen weiter gewerkelt.
Ja, genau. Also bis 1938 wurden die Bauarbeiten hier durch den Reichsarbeitsdienst durchgeführt. Und es spricht dann sozusagen auch für die Ausdehnung der Machtposition der SS innerhalb des Reiches, dass man quasi in diesen Jahren 37, 38, 39 damit beginnen kann, gewissermaßen seine eigenen Zwangsarbeiter aus den Konzentrationslagern für solche Dinge einzusetzen. Und diese ersten befristeten Vorbeugehäftlinge waren tatsächlich erstmal in zwei Zelten unterhalb der Wewelsburg im Almetal untergebracht. Und dann wurden zwei Holzbaracken auf einem Hügel gegenüber der Wewelsburg aufgebaut. Und im Jahr 1940 wurde dann eben 400 Meter Luftlinie von der Wewelsburg entfernt in der Gemarkung Niederhagen das eigentliche Konzentrationslager aufgebaut.
Und die durften dann?
Die sozusagen im Überschwang des Siegesgefühls gerade nach der Eroberung Frankreichs im Juli 1940 hat Hitler dann Himmler erlaubt, seine Bauarbeiten hier in Wewelsburg, obwohl sie nicht kriegswichtig waren, fortzusetzen, aber eben unter der Maßgabe, dass die Arbeiten im Wesentlichen durch Häftlinge aus Konzentrationslagern durchgeführt würden.
Und das zeigt ja auch, dass sie wirklich daran geglaubt haben, dass es nach dem Endsieg auch eine Zukunft hier in Wewelsburg für die SS gibt. Himmler glaubte also auch bis zum Schluss an die Fertigstellung seiner Wewelsburg. Doch dazu kam es ja nicht, denn die Baustelle war noch nicht ganz abgeschlossen, als der Reichsführer SS seinen letzten Befehl aussendete. Was war das für ein Befehl?
Ja, man muss eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Bauarbeiten wurden ja bis 1943 fortgesetzt. Und nach der Niederlage in Stalingrad war dann damit Schluss. Die Häftlinge wurden in andere Lager verlegt, um von dort aus in der Kriegswirtschaft eingesetzt zu werden. Und die Bauarbeiten in Wewelsburg mussten dann sozusagen eingestellt werden. Was eben auf der anderen Seite nicht bedeutet hat, dass die Planungen der Architekten damit eingestellt worden sind. Die haben ja tatsächlich bis zum letzten Kriegstag hier weiter geplant. Und auf der anderen Seite ist aber nur noch ein kleines Restkommando von 42 Häftlingen hier gewesen, die dann so Instandhaltungsarbeiten durchzuführen hatten. Das Ganze war zu diesem Zeitpunkt eine reine Baustelle. Aber wieder sozusagen, wenn man sich in die Logik der SS versetzt, kann man eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass es irgendwann mal einen Zustand gegeben hätte, der einen Endzustand ausgedrückt hätte. Genauso wie dieser Begriff Endsieg in Bezug auf die SS eigentlich eine völlig falsche Vorstellung erweckt, als würde es mal irgendwann eine SS hätte geben können, die nicht gewalttätig, nicht mörderisch gewesen wäre. Also sie war sozusagen immer von ihrer ganzen Logik her auf gewalttätige Ausdehnung gewissermaßen ausgerichtet. Und insofern ist es eigentlich auch anzunehmen, dass wenn der Krieg einen anderen Verlauf genommen hätte, die Planungen für Wewelsburg quasi noch bombastischer geworden wären. Aber dazu ist es ja Gott sei Dank nicht gekommen. Fakt war dann, dass sich Himmler wohl auch tatsächlich noch in diesen letzten zwei Kriegsjahren immer wieder auch gedanklich mit, mit der Wewelsburg beschäftigt hat. Und obwohl das Ganze ja wirklich eine Baustelle gewesen ist, er dann eine Minute vor Schluss noch ein Sprengkommando nach Wewelsburg geschickt hat, das dann am Ostersamstag, Karsamstag 1945, also am 31. März 1945, hier ankam, um diese unfertige Wewelsburg in die Luft zu sprengen. Das ist auch nur in Teilen gelungen. Meine allererste Aufgabe in Wewelsburg bestand 1995 mal darin, den damals noch lebenden Chef dieses Sprengkommandos zu interviewen. Und der erzählte dann relativ glaubwürdig, dass er bis zu dem Zeitpunkt, wo ihm Himmler diesen Befehl gegeben hat, noch nie etwas von der Wewelsburg gehört hat. Er also auch nicht einschätzen konnte, wie viel Sprengstoff es brauchen würde, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Und er dann tatsächlich auch zu wenig Sprengstoff dabei gehabt hat. Na, das Ergebnis war dann sozusagen, dass die Wewelsburg bis auf die Außenmauern ausgebrannt ist. Und das ganz Spannende jetzt auch sozusagen für die Nachgeschichte der Wewelsburg oder auch sozusagen für den ideologischen Gebrauch der Wewelsburg durch Neonazis heute ist ja, dass diese beiden Räume im Nordturm erhalten geblieben sind. Das hatte was damit zu tun, dass die Häftlinge des Konzentrationslagers bis 1943 den Turm bis auf die Deckenhöhe des heutigen Obergruppenführersaals abreißen mussten. Und da sollte dann eine große Kuppel drauf entstehen. Dazu ist es nicht gekommen. Aber dadurch sah dieser Turm erst recht schon damals wie eine Ruine aus. Und deswegen hat dieser Heinz Macher, dieser Leiter des Sprengkommandos, da keinen Sprengstoff sozusagen platziert. Und deswegen sind diese beiden Räume quasi als die einzigen Räume, die in der NS-Zeit umgebaut worden sind, erhalten geblieben.
Über diesen Mythos des Nordturms, darüber sprechen wir auch in einer der nächsten Folgen noch. Die Wewelsburg wurde also gesprengt und somit fanden die US-Soldaten am 2. April 1945 eine rauchgeschwärzte Ruine vor. Und auch die überlebenden Häftlinge des Restkommandos, die sie aus dem KZ Niederhagen befreiten. 1.285 Gefangene starben dort unter den menschenunwürdigen Bedingungen. In der nächsten Episode erzählen wir einige ihrer höchst emotionalen Geschichten, aber auch, wie die Bewohner des Dorfes Wewelsburg mit der Befreiung umgingen. Und wir berichten, was aus den SS-Männern geworden ist, die von den Alliierten im Zuge der Nürnberger Prozesse zur Rechenschaft gezogen werden konnten. An diesem Punkt bedanke ich mich erstmal bei dir, Markus Mors. Vielen, gerne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Von 22 bis 45 ist ja ein unglaublicher Wandel hier auch vorgegangen.
Na, im Grunde genommen kann man daran sehen, wie auch so ein kleiner Ort wirklich Teil der deutschen Geschichte in dieser Zeit gewesen ist. Und auch heute ist es ja sozusagen, die Besucher, die uns besuchen, kommen ja nicht zufällig vorbei, sondern sie entscheiden sich ja gewissermaßen dafür, von der Autobahn abzubiegen und um hier hinzukommen. Also wie auch an der Geschichte eines so kleinen Ortes, die deutsche Geschichte in dieser Zeit durchaus nachvollziehbar werden kann.
Ich danke dir.
Gerne.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, würde ich empfehlen, in der nächsten Folge auch natürlich wieder mit dabei zu sein. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify da oder empfehlt diesen Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal.
Wewelsburg ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag des Kreismuseums Wewelsburg. Host Selina Herr. Gast Markus Mors. Redaktion Joris Alexander Krug. Einspieler mit wissenschaftlichen Erklärungen Jörg Piron. Sprecher Matthias Milberg. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.